Hier haben wir die verschiedenen Haushaltungen. Wir haben hier die Haushaltung der Unschuld, eben noch im Garten Eden. Dann kam der Sündenfall und die Verheißung des Erlösers. Dann haben wir die Haushaltung des Gewissens als nächste. Die endet mit der Sintflut. Also wir sehen immer, jede Haushaltung endet mit einem Gericht. Und es gibt auch immer Gnade. Wir haben hier dann die Regierungen, die sich auf den Bund mit Noah gründen und eben auch durch Noah die Rettung. Dann die Sprachverwirrung nach dem Turmbau zu Babel. Daraufhin sehen wir hier die Segenslinie. Ich meine, die Segenslinie beginnt natürlich schon vorher, aber hier wird es besonders deutlich, dass die Segenslinie bewahrt wird durch nämlich das Volk Israel und dann später durch den Stamm Juda, aus dem sollte die Segenslinie kommen. Das steht auch in Verbindung mit der Berufung Abrahams. Also hier wird eine Familie, eine Person, dann eine Familie berufen, die dann zum Volk Israel wird, deswegen auch Haushaltung der Verheißung. Dann haben wir in dieser Zeit auch verschiedene Konflikte und wir haben dann Mose, der kommt und das Gesetz bringt. Das bringt uns dann zu dieser Verheißung, zu dieser Haushaltung, die nur sehr kurz dargestellt ist, aber einfach wegen der Darstellung von Zeitrahmen umfasst das natürlich eine größere Zeit, also man darf das nicht mit der Zeit korrelieren. Auch das Gesetz endet mit einem Versagen, über dieser Blitz, mit einem Gericht. Und das Gericht folgt dann, aber es kommt schon vorher natürlich, die Könige, die ungehorsam sind, werden unterdrückt, das Volk wird unterdrückt und zerstreut. Das haben wir in der ganzen Geschichte des Gesetzes, also verschiedene Gerichtsmaßnahmen Gottes. Aber wir haben dann das Erlösungswerk, dieses große Werk, das immer wieder angekündigt worden ist ab dem Sündenfall, wo schon der Erlöser verheißen wurde. Und er kam dann und hat diese Verheißung erfüllt und das Erlösungswerk vollbracht. Und danach, nach dem Kommen des Erlösers, schickte Gott ein weiteres Gericht, weil das Volk Israel diesen Erlöser abgelehnt hatte. Auch das war vorausgesagt, die Ablösung des Erlösers, das musste geschehen. Und wir wissen ja, dass dadurch das Heil dann zu den Heiden kam, dadurch, dass das Volk Israel den Messias verwarf. Israel wurde dann zerstreut in die ganze Welt. Auch das wurde schon viel früher angedroht, nämlich im Zusammenhang mit der Gabe des Gesetzes wurde auch vorausgesagt, dass das Volk Israel ungehorsam sein wird und dass das Volk Israel entsprechend dann zerstreut werden wird in die ganze Welt unter alle Völker. Und genau so ist es gekommen, also eine Prophetie, die sich, wie viele andere auch, über Jahrtausende hinweg dann erfüllt hat. Das Land wurde verwüstet, der Tempel wurde zerstört, Jerusalem wurde verwüstet, genauso wie es angekündigt war. Alles als Folge der Ablehnung des Messias. Und auch das stand im Gesetz, nämlich Mose hat vorausgesagt, dass Gott einen Propheten wie ihn schicken wird, einen Propheten wie ich. Wie mich wird der Herr erwecken, auf ihn sollt ihr hören. Und das haben sie nicht getan. Und jetzt kommen wir zu der Zeit nach dem Gesetz. Hier haben wir eben dieses Erlösungswerk. Nach dem Erlösungswerk die erste Auferstehung, die beginnt durch die Auferstehung des Herrn Jesus. Er war der Erste, der auferstanden ist, in Unverweslichkeit, wie uns die Schrift sagt. Dann ist die Gemeinde entstanden, ein Geheimnis, wie uns auch Paulus mitteilt, etwas, was im Alten Testament so noch nicht angekündigt worden war. Es wurde erst, alles was mit der Gemeinde in Verbindung steht, wurde erst im Rahmen des Neuen Testaments offenbart. Die Gemeinde gründet sich wie die gesamte Gnadenzeit auf dem Neuen Bund, über den hatte ich schon etwas gesprochen, und die Gemeinde beginnt mit der Entrückung. Endet mit der Entrückung. Wann wird die Entrückung sein? Wer weiß es? Heute? Also Luise meint heute. Die Entrückung, dann fragen wir anders, was ist die Voraussetzung für die Entrückung? Was muss noch geschehen, damit die Entrückung geschehen kann?
Schmerz.
Nichts mehr? Sind da alle einverstanden?
Die Vollzeit der Heiden muss noch eingehen.
Die Vollzeit der Heiden muss eingehen. Und wann wird das sein? Das wissen wir nicht. Also das könnte heute sein, dass das geschieht. Die Vollzeit der Heiden, muss man dazu sagen, die zur Gemeinde gehören sollen. Ja. Denn es werden ja auch danach noch Menschen, auch Heiden, zum Glauben kommen. Ja. Aber es gibt eine bestimmte Zahl von Menschen, die zur Gemeinde berufen sind. Und wenn da der Letzte gerettet wird und Teil der Gemeinde wird, dann muss keine Voraussetzung mehr für die Entrückung erfüllt werden. Für uns natürlich ist es so, dass wir sagen, es gibt keine Voraussetzung für die Entrückung, weil wir eben dieses nicht wissen. Wann ist dieser Zeitpunkt oder wann ist diese letzte Person zum Glauben gekommen? Das weiß nur der Herr. Und deswegen kann es natürlich für uns jederzeit sein. Und tatsächlich heute könnte es sein. So, die Entrückung. Freuen wir uns auf die Entrückung? Das sollten wir tun. Denn wenn die Entrückung kommt, heißt es, wir müssen nicht sterben, sondern wir dürfen direkt beim Herrn sein, müssen durch diesen letzten Feind, ja, dem müssen wir dann nicht mehr begegnen. Ja, und das ist ja etwas sehr Vorteilhaftes. Deswegen hat sich ja auch Paulus das gewünscht. Er wollte lieber übergleitet werden, als entgleitet werden, sagt er. Ja, so drückt er sich aus. Übergleitet heißt, direkt den neuen Leib zu bekommen. Entgleitet zu werden heißt, unseren Leib erstmal zu verlieren. Ja. Und das heißt Tod. Und wir wissen, dass der Weg dahin bis zum Tod oft kein angenehmer ist. Das unterscheidet sich aber von Person zu Person. Dann kommt, hier ist ein kleiner undefinierter Zeitabschnitt zwischen der Entrückung und der Trübsalzeit, dann folgt die Trübsalzeit, eine Zeitperiode von eben 7 Jahren. In dieser Zeit wird auch der Antichrist eben zur Macht aufsteigen, der existiert natürlich schon vorher, existiert möglicherweise jetzt schon irgendwo auf der Welt. Dort wird er die Herrschaft der Welt antreten und die Welt unterdrücken und auch volle Anbetung bzw. Verehrung, Gehorsam und so weiter fordern. Nach dieser Trübsalzeit oder mit dieser Trübsalzeit endet auch die Gnadenzeit. Und eine neue Haushaltung beginnt, nämlich eine Haushaltung, in der der Herr Jesus selbst hier auf der Erde sein wird, sichtbar, gegenwärtig sein wird in Jerusalem, in Israel und von dort aus diese Welt regieren wird. Deswegen wird es auch funktionieren. Ja, jetzt funktioniert es nicht. Wir sehen, es ist Chaos überall. Es geht alles drunter und drüber. Wir wissen auch nicht, wie lange bei uns in unserem Land noch Frieden ist. Ja, wir wissen nicht, ob nächstes Jahr die Scharia eingeführt wird oder übernächstes Jahr und wir fliehen müssen oder ob die EU es schafft oder die Alliierten, so die Allianzen, die jetzt gegründet werden, es schaffen, gegen den Islam, gegen den kämpferischen Islam vorzugehen und dann ihre Philosophie natürlich indoktrinieren. Das wissen wir nicht genau, wie es im Detail sein wird. Wir wissen aber, es werden Kriege und Kriegsgerüchte sein, überall auf der Welt, und das kann uns natürlich auch betreffen. Und wenn der Herr Jesus da sein wird, gegenwärtig, dann wird es keine Kriege geben. Er wird für Frieden sorgen, es wird ein Friedensreich sein. Die Gläubigen werden in ganz besonderem Maße gesegnet sein in dieser Zeit, werden auch nicht konfrontiert sein mit dem Verführer, der sie versucht, vom Weg abzubringen. Und von daher wird es für Gläubige natürlich eine sehr schöne Zeit sein. Aber in dieser Zeit werden auch wieder Kinder zur Welt kommen, die nicht im Glauben zur Welt kommen werden. Und deswegen wird die Zahl der Ungläubigen leider auch immer weiter zunehmen. So dass es am Ende des tausendjährigen Reiches eine große Menge sein wird, eine große Menge Ungläubiger, die dann sich wieder vom Satan, der losgelassen wird, verführen lassen, um Israel anzugreifen. Und da wird Gott dann eingreifen mit diesem Gericht, das er vom Himmel her bringen wird, und wird diese Heere zerschlagen. Und das wird das Ende des tausendjährigen Reichs sein. Und nach dem tausendjährigen Reich kommt dann der große weiße Thron. Das letzte Gericht über die Ungläubigen. Nur Ungläubige müssen vor diesem Gericht erscheinen. Und es ist so, wenn wir das lesen, ist es klar, dass wer einmal vor diesem Gericht ist, für den gibt es keinen Ausweg mehr, keine Hoffnung mehr. Denn er hat die Möglichkeiten, die er gehabt hat, verwirkt, beziehungsweise ist nicht drauf eingegangen und muss sich jetzt für seine Werke verantworten und wird dafür dann in Ewigkeit gerichtet. Dann beginnt die ewige Ordnung, die Ewigkeit, die keine Haushaltung darstellt, sondern den ewigen Zustand, auf den ich jetzt noch eingehen werde. Wollte ich kurz fragen, weil es ist ja eine Präsentation, das kann ich ja auch den Raum für Fragen jetzt geben und frage deswegen in die Runde, gibt es Fragen? Alles klar oder alles unklar?
Müsste immer Bündnisse, gell?
Ja, weil es fing natürlich hier an, diese Leiste,
Bündnisse. Ach so, das, ja,
also. Und da haben wir sehr, sehr viele Bündnisse, ja. Aber hier haben wir eben nur den
neuen. Ja. Ja. Mhm.
Ja, man muss sich das als eine lange Folie vorstellen. Mhm. Gut, dann würde ich die Bibel aufschlagen. Ich glaube, das können wir dann ausmachen. Also wo finden wir die Hauptinformationsquelle für den ewigen Zustand? In der Offenbarung, ja. Deswegen lesen wir das jetzt, und weil es doch eine große Menge ist, würde ich sagen, wir lesen bei 2 um. Ab Offenbarung 21, Vers 1. Ich fange trotzdem mal an. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.
Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben und sonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist der Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod.
Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Reich des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind.
Von Osten her gesehen, 3 Tore von Norden und 3 Tore vom Süden, 3 Tore vom Westen und 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine und in ihnen lagen die Namen der 12 Apostel des Landes.
Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr und die Stadt mit ihren Tore und ihre Mauer gemessen. Und die Stadt bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat.
Und der Rohrstoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalkedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.
Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes der Tore aus einer Perle und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich und nicht in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist in ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heilvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein.
Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Unruhe fühlt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes, des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker.
Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geist der Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt.
Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen hat und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an.
Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte.
Glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore, in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut.
Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Preisgaben dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu den Dingen hinzufügt, so wird Gott ihnen die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch beschrieben sind. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weisheit, so wird Gott wegnehmen, sein Teil vom Buch des Lebens und vom Heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch beschrieben sind. Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Ja, wir haben hier die Beschreibung des himmlischen Jerusalems gelesen. Dieses himmlische Jerusalem kommt vom Himmel herab. Es ist die Stadt, die für uns Gläubige bereitet ist, damit wir in dieser Stadt leben sollen in alle Ewigkeit. Es wird hier betont in Vers 3, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Zelt Gottes ist ein Hinweis darauf, dass diese Stadt auch der Wohnort Gottes sein wird. Es ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Und hier wird weiter ausgeführt, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also eine Stadt, in der wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben werden. In Vers 4 lesen wir, dass alle Auswirkungen des Fluches rückgängig bzw. ausgelöscht werden in dieser Stadt. Das heißt, hier und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist das, was durch den Sündenfall kam. Natürlich auch die Welt, die geschaffen war, die davor war, aber diese Welt ist natürlich eng verbunden mit diesem Sündenfall, denn der Zeitraum, in dem diese Welt vollkommen war und alles sehr gut war, der war sehr kurz. Der Fluch kam schnell über diese Welt und über die Menschheit und mit dem Fluch kam der Tod, kam Leid, kam Geschrei, kam Schmerz, kam all diese Dinge, die uns Mühe bereiten, unter denen wir leiden, die uns das Leben schwer machen, die dafür sorgen, dass viele Menschen vielleicht gar nicht mehr leben wollen. Und all das wird vorbei sein, denn das Erste ist vergangen. Das heißt, die Auswirkungen des Fluches werden nicht mehr da sein, werden nicht mehr gegenwärtig sein. Denn der, der auf dem Thron sitzt in Vers 5, spricht, ich mache alles neu. Und das wird tatsächlich so sein. Er sagt, ich will den Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Also es ist nötig zu überwinden, um all das zu erben. Und wer sind die Überwinder? Sind das innerhalb der Gruppe der Gläubigen nur eine Handvoll Personen, die überwinden werden? Oder sind es mehr? Der erste Johannesbrief sagt uns, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, diejenigen, die rettenden Glauben haben, die haben auch den Sieg, die haben die Grundlage dafür, um zu überwinden. Und deswegen sagt auch Paulus, in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ein wahrer Gläubiger zeichnet sich dadurch aus, dass er Überwinder ist. Das heißt nicht, dass er Überwinder ist in jeder einzelnen Situation und Versuchung, in die er gestellt wird. Denn die Schrift sagt uns auch, der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Also der Gerechte fällt durchaus, wird aber vom Herrn wieder aufgerichtet, hält sich am Herrn fest und geht den Weg weiter mit dem Herrn. Und Überwinder zu sein, heißt letztendlich, mit dem Herrn weiterhin zu leben, egal was auch kommt, und am Ende dann zum Herrn heimzugehen. Das geschieht alles durch die Gnade des Herrn, das geschieht durch ihn selbst und durch seine Verheißung. Auf die darf sich ein Gläubiger stützen. Ein Gläubiger muss nicht Angst haben, werde ich etwa überwinden, aber ein Gläubiger muss sich durchaus vornehmen, zu überwinden. Ein wahrer Gläubiger wird nicht sagen, es macht ja nichts, dann falle ich halt immer mehr, also gebe ich jeder Versuchung nach. Nein, ein wahrer Gläubiger zeichnet sich dadurch aus, dass er darunter leidet, wenn er versagt hat, und dass er das dann auch mit dem Herrn wieder in Ordnung bringen möchte. Natürlich, wenn wir die Trübsalzeit betrachten, da ist kein einziges Fallen möglich, wenn es darum geht, das Zeichen des Tieres anzunehmen. Viele Gläubige werden sicher in die Versuchung kommen, zu sagen, jetzt nehme ich das Zeichen halt an und tue dann Buße oder wie auch immer, um noch einkaufen zu können, um nicht zu verhungern oder was auch immer. Aber kein Gläubiger darf dieser Versuchung auch nur einmal nachgeben. Denn wer einmal dieses Zeichen annimmt, der ist für immer verloren. Die Schrift sagt uns aber, dass es eine bestimmte Menge von Personen ist, die nicht darauf eingehen wird, auf diese Versuchung. Nämlich diejenigen, die im Lebensbuch des Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Auch hier sehen wir, dass sie nicht nachgeben, liegt am Ende in der Verheißung des Herrn begründet, in seiner Hilfe. Er wird all denen helfen, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, und das sind die wahren Gläubigen in dieser Zeit. Die werden also tatsächlich Überwinder sein, und zwar so vorbildlich, wie wir es uns jetzt nur erträumen können, ja, was diese Versuchung angeht. Also wenn wir so wären wie die Heiligen der Trübsalzeit in allen Versuchungen, die wir hier durchleben, in dieser Zeit vor der Trübsalzeit, dann wären wir wirklich Musterchristen in allen Bereichen. Aber so ist es ja nicht, es ist ja auch nicht so, es wird ja auch nicht gesagt, in Bezug auf den Heiligen der Trübsalzeit, dass sie auch in allen anderen Versuchungen unbedingt stark sind. Aber in diesem einen Bereich, der auch der schwierigste ist, da werden sie überwinden. Jetzt wird auf die Feiglinge eingegangen in Vers 8. Die Feiglinge, nicht nur die Feiglinge, sondern auch die Ungläubigen mit Grollbefleckten und Mörder und unzüchtigen Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Warum werden die Feiglinge so betont oder als erstes genannt? Es wird sicher solche geben in der Trübsalzeit, die feige sein werden, die zwar irgendwo sagen werden, das Evangelium stimmt, es ist wahr, aber die dann, wenn sie konfrontiert sind mit dieser Versuchung, feige sind und dieser Versuchung nachgehen. Das sind keine wahren Gläubigen, sondern sie hatten nur ein Bekenntnis bis zu diesem Augenblick. Und wenn es drauf ankommt, geben sie dann dieser Versuchung nach. Und dadurch zeigt sich, dass sie auch Ungläubige sind und deswegen eben dann aus Feigheit dann sich dieses Zeichen geben lassen werden. Das könnte ein Bereich sein, auf den sich die Feiglinge hier beziehen. Das ist natürlich noch weiter gefasst, aber wir müssen uns vor Augen halten, wir haben gerade hier die Trübsalzeit in der Offenbarung geschrieben bekommen und jetzt sind wir am Schluss der Offenbarung und jetzt macht es Sinn, dass auch Dinge, die in der Trübsalzeit ein Problem waren, Sünden, die thematisiert wurden, hier wieder aufgezählt werden. Und die anderen Dinge wurden auch aufgezählt in der Offenbarung, ja, die Unzucht, Mord, Zauberei, Götzendienst und so weiter, waren alles Sünden, die auch in der Trübsalzeit eine Rolle spielen werden, aber nicht nur. Sie werden in dem See brennen, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod, ein Tod, der kein Ende haben wird. Und dann geht es weiter mit dem neuen Jerusalem. Johannes hat dieses Vorrecht, das neue Jerusalem schon zu betrachten. Es kommt von Gott aus dem Himmel herab. Es hat die Herrlichkeit Gottes in Vers 11. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und dieser kristallhelle Jaspis, den identifizieren einige Ausleger mit einem Diamanten, einem ganz klaren, hellen Diamanten. Und deswegen macht es auch Sinn, diesen als den köstlichsten Edelstein zu bezeichnen, wie er hier bezeichnet wird. Eine große Mauer wird dann erwähnt und 12 Toren. Da sind die Namen der 12 Stämme Israels angeschrieben. Also die Erinnerung an die 12 Stämme Israels wird in alle Ewigkeit erhalten bleiben. Und in Vers 14 heißt es, und die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Also auch die Namen der Apostel werden in Ewigkeit erhalten bleiben. Jetzt wird die Stadt gemessen, ab Vers 15, da heißt es, und die Stadt, in Vers 16 dann, bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. 12.000 Stadien, das sind in etwa 2.200 Kilometer. Je nach Umrechnung könnten es auch 2.400 Kilometer sein. Das macht eine Anzahl von entweder 5 Millionen Quadratkilometer oder, wenn wir 2.400 nehmen, 5,7 Millionen Quadratkilometer. Und dann nochmal die gleiche Höhe, nochmal 12.000 Stadien, also nochmal 2.200 bis 2.400 Kilometer hoch. Hier ist genügend Platz, ja, wenn wir Deutschland betrachten. Deutschland hat 350.000 Quadratkilometer an Fläche. Und hier haben wir eine sehr große Zahl, die wir wieder multiplizieren können, wenn wir mit Stockwerken rechnen. Also von daher, es reicht locker für alle Gläubigen aller Generationen, aller Zeiten. Wenn wir die ganze Menschheit, wie sie jetzt auf der Erde lebt, in der Stadt verteilen würden, ja, bei dieser großen Anzahl und die gleichmäßig verteilt werden, dann müssten wir erstmal einen kleinen Spaziergang machen, um auf die nächste Person zu treffen, etwa 1 bis 2 Kilometer, je nach Berechnung, oder sogar mehr, je nach Stockwerken. Wir haben aber neben den Gläubigen noch eine andere Gruppe, die dort sich aufhalten wird. Und das sehen wir im Hebräerbrief. Den schlagen wir kurz auf. Wir haben nämlich in Hebräer 11 und in Hebräer 12 auch eine Erwähnung des ewigen Jerusalems. Hebräer 11. Erstmal eine Aussage über die Stadt. Hebräer 11, Verse 9 bis 10, da geht es um Abraham. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Auf welche Stadt wartete er? Auf das ewige Jerusalem. Es ist die Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dann in Kapitel 12, Verse 22 bis 24. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Also, in Verbindung mit der Stadt des lebendigen Gottes werden auch die Zehntausenden von Engeln erwähnt, zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle. Es ist natürlich naheliegend, dass dort, wo Gott wohnt, dass da sich auch seine Engel aufhalten, die ihn anbeten. Also auch die Engel werden sich da aufhalten im ewigen Jerusalem, und dann noch die Gläubigen, und der Hebräerbrief macht ja auch eine Anspielung auf die Gläubigen des Alten Testaments, und das finden wir ja auch in anderen Schriften bestätigt, dass diese auch im ewigen Jerusalem sein werden. Das bestätigt selbst die Offenbarung an der Stelle, wo sie die 12 Stämme Israels erwähnt. Diese sind natürlich auch in der Stadt Denn was für einen Sinn macht es, wenn ihre Namen dort festgehalten werden in alle Ewigkeit und sie dann nicht gegenwärtig sind? Nicht ausdrücklich erwähnt sind die Heiligen der Trübsalzeit, zumindest nicht in dem Abschnitt. Die sind natürlich auch mit dabei, also alle Gläubigen aller Zeiten, Gott selbst und natürlich auch seine Engel. Platz hat es trotzdem genug. Das ist natürlich keine Frage. Wir können uns dieses große Bauwerk, so wie sie beschrieben ist, die Beschreibung ist ja zwar mit Details, aber doch nicht so ausführlich, dass wir es uns in jedem Detail vorstellen können. Vor allem nicht, wie sie in sich unterteilt ist, wie es da alles aufgebaut sein wird, das wissen wir nicht. Aber wir wissen natürlich, dass es eine angemessene Wohnung für uns darstellen wird. Wir werden keinen Platzmangel haben, wir werden nicht sagen, oh nein, also in meiner Villa auf der Erde, da hat es mir aber besser gefallen. Und vor allem das Wesentliche wird natürlich die Gemeinschaft mit Gott sein, die uns erfüllen wird und die uns erfreuen wird. Dann wird uns noch einiges über den Baustoff gesagt. In Vers 18, der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis wieder und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Daher auch der Begriff durchsichtiges Gold. Und die Grundsteine der Mauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Jetzt werden die Steine aufgezählt. Einige sind auch auf der Brustplatte des Hohepriesters vorhanden, nämlich 10 und die anderen können wohl auch damit in Verbindung gebracht werden. Dann in Vers 21 heißt es, um die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas, hier wird es ausdrücklich gesagt. Die Perle muss sehr groß sein, ja, da ja auch die Mauern sehr hoch und groß sind. Also was wir uns vorstellen können, ist, dass es wunderbar, erstaunlich aussehen wird. Aber auch, obwohl das so ist, wird es natürlich nicht die Herrlichkeit Gottes selbst verdrängen, sondern es wird ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes sein und die Herrlichkeit Gottes wird selbst in der Stadt sein. Es wird kein Tempel geben, heißt es in Vers 22, ein Tempel sei ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Also wir sehen, das wird anders sein. Es wird keine Sonne, keinen Mond geben. Das heißt, der neue Himmel, der neue Erde werden nicht so sein wie die jetzige Ordnung. Eine Sonne wird nicht nötig sein, deshalb auch kein Mond, sondern der Herr selbst wird durch seine Herrlichkeit die Stadt beleuchten. Und so werden wir uns immer in seinem Licht sonnen können. Ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Also immer in seinem Licht, es gibt auch keine Nacht mehr. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen und es wird niemals jemals in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Groll und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Die sind ja eben draußen, diejenigen, die gerichtet werden im Feuersee, der wird nicht in der Stadt sein, sondern natürlich außerhalb der Stadt. Und es wird niemals die Möglichkeit geben, dass jemand, der in den Feuersee geworfen wurde, aus diesem Gericht entfliehen kann und die Stadt Gottes betreten kann. Es wurde auch kein Meer erwähnt, es wird kein Meer geben. Das Meer ist ja oft ein Bild in der Bibel für die Völkergruppe, die sich gegen Gott rebelliert. Also die Völker, die nicht Israel angehören, die sich gegen Gott aufstellen. Das wird oft in Verbindung gebracht mit dem Meer, das so wild ist, dass so zu sein scheint, als würde es sich nicht an Ordnungen halten, aber es hält sich natürlich auch an Ordnungen, die Gott gesetzt hat. Aber deswegen ist das ein Bild für die Völker. Und dieses Bild wird auch in der ewigen Schöpfung nicht mehr präsent sein. Es wird aber dennoch Wasser geben, das sehen wir in Kapitel 22, wo es heißt, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und es wird auch Pflanzen geben, zumindest eine Pflanze in Vers 2, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Also ein Baum mit Blättern zur Heilung der Völker. Das Wort, das hier mit Heilung übersetzt ist, ist das griechische Wort, von dem unser Wort Therapie kommt. Ein Baum zur Therapierung der Völker, könnte man auch sagen. Und was kann eine Therapie bewirken? Wenn jemand krank ist und therapiert wird, dann sollte er dadurch gesund werden. Wenn jemand gesund wird und therapiert wird, was passiert mit dem?
Bleibt gesund.
Er bleibt gesund, und was eventuell noch?
Wird noch stärker.
Er wird noch gesünder, er wird weiter gestärkt. Ja. Und so, es wird da keinen Fluch mehr geben, heißt es ja in Vers 3. Der Baum ist möglicherweise ein Mittel dazu, aber vielmehr denke ich, dass der Baum mit dazu beiträgt, dass wir wachsen. Ja. Wir sind ja heilig, wir werden heilig sein, wir werden vollkommen sein, aber wir können dann, so wie wir hier lesen, da noch wachsen und zunehmen. Wir können wohl auch wachsen in der Erkenntnis Gottes, was daran liegt, dass wir nie zu diesem Punkt gelangen werden, dass wir so viel wissen wie Gott, so viel Erkenntnis haben wie Gott, so viel Größe, Fülle und so weiter haben wie Gott. Deswegen sind das Bereiche, in denen wir therapiert werden können. Ja. So kommt auch in der Ewigkeit keine Langeweile auf, weil er uns immer was Neues sozusagen zu bieten hat. Neues an Erkenntnis, an Bewunderung, an Erstaunen, an Anbetung. All die Fülle, die er hat, wird er uns eben auch mittels dieses Baumes wohl zuteil werden lassen. Das würde ich jetzt nicht begrenzen auf den Baum, sondern überhaupt auf die Gegenwart Gottes mit zurückführen. Aber das könnte eine sinnvolle Bedeutung sein, die hier gemeint ist und die auch zu diesem Wort passt, das hier verwendet wird. Abschließend wird hier nochmal erwähnt, gut, ich erwähne jetzt einfach nochmal den Vers 5, es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also der ewige Zustand von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott, und wir können uns das nicht vorstellen, wie das sein wird, aber es wird wunderbar sein, und so dürfen wir uns darauf freuen und sollten uns danach sehnen, dass dieser Zeitpunkt möglichst bald eintritt. Damit möchte ich dann für heute schließen.